SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen zur Sendung. Ex-VW-Chef Martin Winterkorn stand heute zum Auftakt in Braunschweig vor Gericht. Grund: die Dieselabgasaffäre, die vor 9 Jahren die Automobilwirtschaft umgekrempelt hat. Wir blicken auf den ersten Verhandlungstag. Außerdem: die Ukraine meldet über 40 Tote und mehr als 200 Verletzte nach einem russischen Angriff. Auch das ein Thema unserer Sendung. Und wir sprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug über das Treffen zu Migration und Sicherheit zwischen Regierung, Ländern und der Union. Alles bis 18 Uhr in der SR-Info Bilanz am Abend. 9 Jahre ist es jetzt mittlerweile her, dass der Abgasskandal beim deutschen Autobauer VW aufgeflogen ist. Für alle, die sich jetzt nicht mehr erinnern, in Kurzform: VW-Dieselautos wurden per Software so manipuliert, dass sie auf dem Teststand die geforderten Abgaswerte einhalten konnten. Im Originalbetrieb auf der Straße sah das dann aber ganz anders aus und die Werte wurden überschritten. In einem Wort: Betrug. Die Folgen: im Grunde das Aus für den Dieselmotor und ein Riesenvertrauensschaden in verschiedene Automarken und die deutsche Autowirtschaft. Damals an der Spitze des VW-Konzerns war Martin Winterkorn. Heute stand der jetzt 77-Jährige in der Sache vor Gericht. Mehr von Oliver Jürgens.
Mehrere Stunden hat es gedauert, bis die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen den ehemaligen VW-Konzernchef Martin Winterkorn verlesen hatte. Die umfasst insgesamt mehr als 1200 Seiten. Dem heute 77-Jährigen wird vorgeworfen, von den Abgasmanipulationen in den USA gewusst und sie verschwiegen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft Winterkorn gewerbs- und bandenmäßig begangenen Betrug sowie Marktmanipulation vor, weil er die Anleger nicht rechtzeitig informiert haben soll. Außerdem soll er vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags falsch ausgesagt haben. Winterkorn betrat am Morgen trotzdem relativ gut gelaunt das Gerichtsgebäude in Braunschweig.
Sie wollen sich hier fragen, wie es mir geht. Heute geht es mir ganz gut.
Lange war der Prozess gegen den Ex-Konzernchef verschoben worden. Der Grund war sein schlechter gesundheitlicher Zustand. Deshalb war sein Verfahren von dem anderer VW-Führungskräfte abgetrennt worden. Dieser Prozess läuft seit 2021 ebenfalls in Braunschweig. Winterkorns Verteidiger Felix Dörr sagte heute abseits des Prozesses, sein Mandant weise alle Vorwürfe zurück.
Sie haben vermutlich wahrgenommen, dass sich etwa 50% der ersten Anklage, die verlesen wurde, gar nicht mit ihm und seiner Person befassen. Wir werden Mühe und Zeit darauf aufwenden müssen, herauszuarbeiten, was wirklich ihn betrifft, wo seine Kenntnis möglicherweise in Frage steht. Wir sind fest davon überzeugt, dass alle Vorwürfe gegen ihn widerlegt werden können.
Sein Mandant sei weder Hauptangeklagter noch der Hauptverantwortliche der Dieselaffäre, sagte Felix Dörr. Winterkorn habe nicht betrogen und niemanden geschädigt. Rüdiger Kammerhoff kann darüber nur den Kopf schütteln. Der Ingenieur war 43 Jahre bei Volkswagen in der Entwicklung tätig und sagt, er habe viel mit Martin Winterkorn zu tun gehabt. Er beobachtet den Prozess und glaubt nicht, dass Winterkorn verurteilt wird.
Ich habe das in München auch bei Herrn Stadler verfolgt von Audi. Da wurde ein Deal gemacht, Geständnis gegen Gefängnis mit Bewährung. Und deshalb bin ich hier auch nicht so überzeugt, dass das dazu kommt.
Rüdiger Kammerhoff kann sich nicht vorstellen, dass Martin Winterkorn von den Abgasmanipulationen damals nichts gewusst hat. Die Staatsanwaltschaft will genau das im Prozess nachweisen. Sollte Winterkorn wegen Betrugs verurteilt werden, droht ihm eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren, sagt Gerichtssprecher Benedikt Eike.
Im Eröffnungsbeschluss hat die Kammer darauf hingewiesen, dass möglicherweise auch eine gewerbs- und bandenmäßige Begehung in Betracht kommen könnte. Sollte es zu einer solchen Verurteilung kommen, wäre sogar ein Strafraum von 1 Jahr bis 10 Jahren denkbar und vom Gesetz vorgesehen.
Für den Prozess gegen Martin Winterkorn sind bis September kommenden Jahres 89 Tage angesetzt.
Nachdem am Sonntag in Sachsen ein neuer Landtag gewählt wurde, sind heute in Dresden manipulierte Wahlzettel aufgefallen. Bei mehr als 100 Stimmzetteln wurden die auf den Papieren gemachten Kreuze überklebt und stattdessen das Kreuz bei der rechtsextremen Partei Freie Sachsen gemacht. Betroffen sein sollen die Stimmzettel von Briefwählerinnen und Briefwählern. Mehr von Micha Steinwachs.
Mindestens 2 Dresdner Briefwahlbezirke sind laut Polizei von den Fälschungen betroffen. Dort seien etwa 130 Wahlzettel manipuliert worden. Weitere 14 habe es im Kreis Radeberg nahe Dresden gegeben. Unbekannte hätten auf den Stimmzetteln von Briefwählern gesetzte Kreuze nachträglich überklebt und stattdessen ein Kreuz bei der rechtsextremen Partei Freie Sachsen gemacht. Wahlhelfer hätten die Manipulation bei der Auszählung der Briefwahlstimmen bemerkt. Wo die Wahlzettel manipuliert wurden, ist laut Polizei nun Teil der Ermittlungen. Ob es sich dabei um eine Einzeltat oder systematisches Vorgehen handele, könne noch nicht gesagt werden. Dazu werde versucht, den Weg der manipulierten Wahlzettel nachzuvollziehen. Was allerdings aufgrund des Briefwahlgeheimnisses schwierig sei. Die Wahlleitung der Stadt Dresden hat angekündigt, sich am Donnerstag im Rahmen der Wahlprüfung mit den konkreten Fällen zu beschäftigen und dann das endgültige Wahlergebnis festzulegen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.
Und wir bleiben bei der Nachlese der Landtagswahlen, wechseln aber nach Thüringen. Dort wurde die AfD stärkste Kraft. Betrachtet man nur die Stimmen der jungen Wählerinnen und Wähler, also alle im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, dann bekam die stramm konservative, nationalistische und als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei 38% der Stimmen aus eben dieser jungen Wählergruppe. Das wirft die Frage auf, warum gerade so viele junge Menschen eine rechtsextreme Partei wählen. Anna Hönig hat in Thüringen mit Berufsschülern über das Wahlergebnis gesprochen.
Große Frühstückspause an der Marie-Elise-Kaiser-Berufsschule in Erfurt. Hier werden vor allem Sozial- und Pflegeberufe ausgebildet. Auf dem Schulhof genießen die Azubis das sonnige Wetter, unterhalten sich und rauchen die ein oder andere Zigarette. Auf die Frage, warum die AfD bei ihrer Altersgruppe so erfolgreich ist, haben die Berufsschüler viele Antworten.
Ich denke mal, die AfD geht sehr stark auf die Bedürfnisse der Jugendlichen ein und manche Parteien machen das eben nicht.
Ich schätze mal, dass es auch ein bisschen mit dem Gruppenzwang zusammenhängt, weil ich weiß, ich komme vom Dorf und dort ist es halt so, da sagen 5 Leute, die wählen die AfD und machen dann die Leute runter, die das halt nicht machen und dann tun die sich vielleicht doch umstimmen, weil sie denken, ja okay, vielleicht ist das doch der richtige Weg.
Weil die auf Sachen eingehen, die sich andere Parteien nicht trauen. Die wollen halt, dass wir wieder stolz auf Deutschland sein dürfen, ohne dass wir als Nazis abgestempelt werden.
Keine Protestwahl also. Die AfD scheint die jungen Erwachsenen vor allem mit Inhalten zu überzeugen. Und die transportiert sie zu einem großen Teil über die sozialen Medien.
Ich habe auf Instagram gesehen, da hatten die so ein Video. Und da ging es halt darum, du möchtest wieder alleine auf die Straße gehen wollen, ohne dass dich irgendjemand verfolgt, wählt die AfD. Du willst dich als Kartoffel bezeichnen lassen, nicht die AfD wählen. Also die hatten da irgendwie so ein ganz lustiges Video.
Laut dem Politik-Digitalberater Martin Fuchs übertrumpfen die Reichweiten der AfD in den sozialen Medien bei weitem die der anderen Parteien. Populismus würde auf diesen Plattformen besonders gut ausgespielt werden, so Fuchs.
Wenn ich polarisiere, wenn ich zuspitze, dann ist das durchaus mega unterhaltsam für auch junge Leute, aber auch ältere Menschen. Und das wiederum treibt Interaktion in die Höhe und das wiederum treibt dann natürlich Viralität in die Höhe. Das heißt, die Sichtbarkeit der AfD ist dann viel, viel größer.
Das Schulnetzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, sieht auch die Lehrer in der Verantwortung, im Unterricht Stellung zu beziehen für Demokratie und fordert unter anderem Fortbildungen für das Lehrpersonal. Laut Silke Knoll, Schulleiterin der Marie-Elise-Kaiser-Berufsschule, würde an ihrer Schule bereits einiges in Sachen politische Bildung getan.
Wir haben Sozialkunde, politische Bildung, da ist das natürlich ein Thema. Und an unserer Schule laufen auch demokratische Projekte, an denen wir uns beteiligen. Wir haben die Juniorwahl durchgeführt. Die Schüler wussten natürlich über die Landtagswahl Bescheid und zwar auch Thema im Unterricht.
Laut Knoll würde die Schule außerdem nur zu einem kleinen Teil Einfluss nehmen können. Sie vermutet, dass bei Wahlentscheidungen das familiäre Umfeld eine große Rolle spielt. Laut den Berufsschülern sei es schwierig, AfD-Wähler im Bekanntenkreis umzustimmen.
Ich versuche da auch ein bisschen was dagegen zu sagen mit den Sachen, die sie halt machen wollen, die AfD. Was die Jungs dann aber auch nicht interessiert oder die Freunde halt nicht interessiert, weil die haben ihren Blick, ihre Seite, ja, das mache ich, das setze ich durch. So die Sturheit und lassen andere Meinungen überhaupt nicht zu.
Ich bin ehrlich, ich finde es ein bisschen sinnlos, darauf einzureden, auf Leute, die wirklich der festen Meinung sind und Leute, die dann auch andere für ihre politische Meinung runtermachen.
Auch die jungen Wähler sind gespalten, wenn es um die Zustimmung zur AfD geht. Dass die AfD den Fokus auf Social-Media-Kampagnen statt nur auf Wahlstände gelegt hat, hat definitiv einen Nerv der Altersgruppe getroffen.
Datenschutz wird in Zeiten zunehmender Digitalisierung, Vernetzung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz immer wichtiger. Viele werden sich noch an die umfassende Reform erinnern, die die Datenschutzgrundverordnung vor ein paar Jahren mit sich brachte und in ihrer Komplexität deutlich machte, dass an dem abgenutzten Boomer-Spruch »Daten sind das neue Gold« durchaus etwas dran ist. Den Ländern übergeordnet zuständig in Deutschland für den Schutz unserer Daten ist seit heute die neue Bundesdatenschutzbeauftragte Luisa Specht-Riemenschneider. Die erst zweite Frau im Amt hat sich und ihre Schwerpunkte im Amt heute in der Bundespressekonferenz vorgestellt und Jan Krümpel erzählt uns, was da los war.
Es ist ein Job, der in Zeiten von künstlicher Intelligenz, elektronischen Patientenakten und sozialen Medien immer wichtiger wird. Und den hat jetzt erstmal Luisa Specht-Riemenschneider. Die Juristin ist für die nächsten 5 Jahre die neue Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Sie und ihre unabhängige Behörde achten darauf, dass rote Linien beim Datenschutz nicht überschritten werden. Besonders im Blick haben sie Bundesbehörden und große Internetkonzerne. Mit Blick in die Zukunft keine leichte Aufgabe.
Ich habe ein strategisches Ziel, die Dialog- und Beratungskompetenz meiner Behörde stärker in den Mittelpunkt zu stellen als bislang, und zwar mit dem Fokus auf die Themen Gesundheit, KI, Sicherheit. Ich werbe noch stärker als bisher für einen Datenschutz, der rote Linien klar aufzeigt, der Datenschutz konsequent durchsetzt, aber unterhalb dieser roten Linien konstruktive Lösungen anbietet, ein Korridor des Möglichen.
Und den soll es speziell für Ermittlungsbehörden geben, wenn es um die innere Sicherheit in Deutschland geht. Vor allem nach dem Anschlag in Solingen wird in diesen Tagen über mehr Rechte und Möglichkeiten für Sicherheitsbehörden diskutiert. Trotzdem findet die neue Bundesbeauftragte Specht-Riemenschneider generelles Abhören, Mitlesen und Abspeichern von sensiblen Daten schwierig. Jeder Fall muss ihrer Meinung nach neu geprüft werden.
Der Preis für unsere Sicherheit darf nie unsere Freiheit sein. Ich bin überzeugt, dass wir im Austausch gute Wege finden werden, beide Werte miteinander zu vereinbaren. Denn Datenschutz ist bei Nachrichtendiensten und Polizeien von besonderer Bedeutung. Hier werden doch hochsensible Daten verarbeitet. Das Risikopotenzial eines falschen Verdachts unschuldiger Bürgerinnen und Bürger steigt mit jedem erhobenen Datum und erst recht mit jeder automatisierten Analyse.
Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Allein der Name zeigt schon die Herausforderung. Ein Spagat zwischen Schutz und Freiheit. Da eine Balance zu finden, ist alles andere als einfach, sagt Kevin Borgolte. Er ist Professor für Software- und Internetsicherheit an der Ruhr-Uni Bochum.
Aus der wirtschaftlichen Seite her möchte man natürlich klar mehr Daten sammeln. Aus der gesellschaftlichen Seite möchte man natürlich aber auch Datensparsamkeit haben. Es sollte klar mehr Aufklärung dazu geben, wie verschiedenste Modelle der künstlichen Intelligenz funktionieren, zu Problematiken von Zentralisierung von Daten. Das sind alles natürlich klar Themen, wo mehr Aufklärung helfen würde.
Mehr erklären, das will auch die neue Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Luisa Specht-Riemenschneider fordert aber auch mehr Unterstützung aus der Politik. Zum Beispiel im Internet, wenn es um Datenschutzerklärungen geht. Kaum jemand liest sich die Infos dazu durch, sagt sie, klickt einfach auf Bestätigen. Mit so einer Datenflut sind viele einfach überfordert.
Wenn Sie alle Datenschutzerklärungen, die Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen, auf jeder Website tatsächlich lesen würden und verstehen wollen würden, dann würde sie das 8 Arbeitstage im ganzen Jahr dauern. Und diese Untersuchung ist, glaube ich, von 2012, also mittlerweile auch veraltet. Wahrscheinlich haben Sie mittlerweile noch viel mehr zeitlichen Aufwand, den Sie dafür betreiben müssen. Das ist viel zu viel, um das vernünftig wahrzunehmen. Und das wissen wir auch.
Es wird keine leichte Aufgabe für Luisa Specht-Riemenschneider. 5 Jahre hat sie dafür jetzt erstmal Zeit.
Damit ist es gleich 17.43 Uhr. Sie hören die SR-Infobilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. In der Ukraine soll die russische Armee ein Militärausbildungslager und ein Krankenhaus angegriffen haben. Über 40 Tote werden gemeldet, dazu gleich mehr. Vorher gibt's die Nachrichten mit Isabel Tentrup.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet gute Fortschritte bei der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen. Man habe in den ersten beiden Tagen gut ein Viertel der Kinder erreicht. Insgesamt müssen laut WHO 640.000 Kinder geimpft werden. Wegen der Polio-Impfungen hatte Israel begrenzten Kampfpausen im Gazastreifen zugestimmt. Von der Computerpanne im Rechenzentrum des deutschen Jugendherbergswerks in Detmold sind auch die Jugendherbergen im Saarland betroffen. Wie der zuständige Landesverband mitteilte, wirkt sich die IT-Panne auf die Verwaltungssysteme in den Herbergen aus. Der Gästebetrieb laufe jedoch weiter. Den Angaben zufolge soll die seit Freitag andauernde Computerpanne möglichst schnell behoben werden. Die Ursache sei noch unklar. Die saarländischen Freibäder ziehen für die diesjährige Badesaison eine insgesamt positive erste Bilanz. Trotz des regnerischen Starts lockten die meisten Bäder mehr Besucher an als 2023. So hatte das Freibad Quierschied mit bisher 32.000 Besuchern bereits jetzt 2.000 Gäste mehr als im vergangenen Jahr. Es hat noch bis Mitte des Monats geöffnet. Ins Saarwellinger Freibad kamen bisher 46.000 Besucher, etwas weniger als im vergangenen Jahr. Das Bad hat noch bis mindestens Ende dieser Woche geöffnet. Die Strandbäder am Bostalsee zählten bisher etwa 5.000 Besucher mehr, ähnlich auch die Saarbrücker Bäder. Im Verfahren gegen eine vierköpfige Betrügerbande, die ihre Opfer auf Datingportalen im Internet kennengelernt hatte, gibt es ein weiteres Urteil. Das Landgericht Saarbrücken verurteilte einen 34-Jährigen wegen Beihilfe zum Betrug zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Bereits im März waren 3 weitere Bandenmitglieder verurteilt worden, unter ihnen der Kopf der Gruppe zu 8 Jahren Freiheitsstrafe. Der 33-jährige Saarbrücker hatte mit fiktiven Identitäten über Partnerportale Kontakt zu Männern oder Frauen aufgenommen und ihnen eine Liebesbeziehung vorgegaukelt. Anschließend bat er um Geld und erbeutete so insgesamt 500.000 Euro.
Und jetzt blicken wir in die Ukraine. Dort soll es nach ukrainischen Angaben heute einen schweren russischen Raketenangriff in der Stadt Poltawa gegeben haben. Von weit über 40 Toten ist derzeit die Rede. Mehr als 200 Menschen sollen verletzt worden sein. Ein Militärausbildungszentrum und ein Krankenhaus sollen demnach das Ziel des Angriffs gewesen sein. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben, wie so oft in solchen Kriegen, vorerst nicht. Mehr dazu von Andrea Beer.
Bei einem russischen Angriff mit 2 ballistischen Raketen sind mindestens 47 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Das schrieb die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska, auf der Plattform X. Mindestens 25 Menschen konnten bisher gerettet werden, 11 von ihnen aus den Trümmern. Die russischen Raketenangriffe trafen auch eine militärische Ausbildungseinrichtung. Das schreiben ukrainische Medien wie Suspilne. Das Militärische Institut für Kommunikation in Poltawa veröffentlichte nach dem russischen Angriff auf seiner Facebook-Seite ein Foto mit einer Kerze mit schwarzem Hintergrund. In Kommentaren wird kondoliert. Präsident Volodymyr Selenskyj hatte zudem von einem nahegelegenen Krankenhaus gesprochen, das getroffen worden sei. Augenzeugen berichten, zwischen Luftalarm und den Raketeneinschlägen sei weniger als 1 Minute Zeit gewesen. Laut Verteidigungsministerium wurden Menschen auf dem Weg in den Schutzraum getroffen. Der starke Druck der Raketeneinschläge beschädigte umliegende Wohnhäuser. Häuserfassaden, Fenster oder Türen gingen massenhaft zu Bruch. Nach dem russischen Raketenangriff auf Poltawa forderte Präsident Selenskyj erneut, Luftverteidigungssysteme und Raketen, die in der Ukraine gebraucht würden und nicht in einem Lagerhaus. Zudem forderte er erneut die Freigabe westlicher Langstreckenwaffen für Angriffe auf russisches Gebiet. Jede Verzögerung bedeute leider den Tod von Menschen, so Selenskyj.
Unterdessen scheint sich in Russland das Vertrauen in Präsident Putin zumindest etwas abzuschwächen. Vor allem nachdem ukrainische Truppen rund um die Region Kursk in russisches Gebiet vorrücken konnten. Zwar sind Meinungsumfragen in dem autokratisch regierten Land ohne echte Meinungsfreiheit so gut wie unnütz, trotzdem ist der Zuspruch in offiziell veröffentlichten Umfragen tatsächlich etwas gesunken, berichtet Frank Eichmann.
Als am 6. August ukrainisches Militär vorrückte auf russisches Gebiet, flohen viele Menschen aus ihren Grenzdörfern in das nahegelegene Kursk. Der Westen habe Schuld an dem Überfall, so viele von ihnen. Wenn die NATO sie nicht ausrüsten würde, gäbe es auch keinen Krieg. Wer würde die Ukraine beliefern? Niemand. Die NATO liefert, deshalb gibt es den Krieg. Aber auch das war zu hören vor einer der Notunterkünfte. Die einfachen Menschen leiden. Wenn von denen da oben Söhne oder Familie unter Beschuss geraten würden, dann wäre der Krieg wahrscheinlich in einer Sekunde vorbei. Wir brauchen weder die Krim noch Saporija, Donetsk oder Luhansk. Wir waren Freunde und Verwandte, jetzt sind wir zu Feinden geworden. Aber es ist nicht unsere, die Schuld der einfachen Leute. Die einfachen Leute leiden. Wie typisch ist diese Meinung? Sinkt die Zustimmung zum Krieg? Zwar veröffentlichen russische Meinungsforscher seit einigen Tagen Umfrageergebnisse, die nach Beginn der ukrainischen Besetzung von russischem Gebiet erhoben wurden, aber auch bei denen gilt immer ein großes Fragezeichen. Wie frei geben zufällig Befragte wirklich ihre Gedanken preis in einem Land, das Meinung und Medien zensiert und die sogenannte Diskreditierung der Armee hart bestraft? Und doch ist das Vertrauen in Präsident Putin messbar gesunken um 5 Prozentpunkte seit Anfang August, sogar beim staatlichen allrussischen Zentrum für das Studium der öffentlichen Meinung. Aber selbst der nun erreichte niedrigste Zustimmungswert für Putins Arbeit seit Beginn des Krieges liegt immer noch bei gut 72%. Trotzdem musste sich Putin erklären zur Frage, warum Russland sein Gebiet bei Kursk nicht zurückerobert. Denn während den Meinungsforschern des unabhängigen Levada-Zentrums wie jeden Monat seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine nur etwa die Hälfte der Befragten sagte, diesen Krieg überhaupt genauer zu verfolgen, ist das bei Kursk anders. Davon haben 94% gehört. Äußerst besorgt sind 6 von 10 Befragten. Am Montag versuchte Präsident Putin diese Einordnung. Die Berechnung der Ukraine war, unsere Offensivaktionen an den wichtigsten Punkten im Donbass zu stoppen. Das Ergebnis? Ja, das trifft unsere Menschen. Es stellt sie auf eine harte Probe. Aber der Gegner hat sein wichtigstes Vorhaben nicht erreicht. Unsere Offensive im Donbass ist nicht gestoppt. Mehr noch, wir rücken schneller vor als seit langem. Russische Streitkräfte bringen nicht 200 oder 300 Quadratmeter unter ihre Kontrolle, sondern Quadratkilometer. Das ist ebenso wenig frei überprüfbar wie die Zahl der Gefallenen und Verwundeten. Sollte es jetzt, einen Monat nach Kursk und nach 2,5 Jahren Krieg gegen die Ukraine, Friedensgespräche geben, statt der Fortsetzung der Kämpfe? Das will nach den Zahlen des Levada-Zentrums jeder zweite Befragte in Russland. Doch das ist ein regelrechter Einbruch. Vor einem Monat waren noch fast 6 von 10 Befragten für Friedensgespräche. Kriegsmüdigkeit lässt sich aus den Umfragen ohnehin nicht ableiten in der polarisierten russischen Gesellschaft. Sicher auch dank der propagandistischen Dauerberichterstattung von der Front in der Ukraine hat sich eine weitere Zahl praktisch seit Kriegsbeginn nicht verändert. Ich persönlich unterstütze das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine. Das sagt weiterhin die riesige Mehrheit von 80% der Befragten.
Wir kommen ins Saarland. Vor rund 3 Jahren hatte die Landesregierung die erste Wasserstoffstrategie des Saarlandes veröffentlicht. Und viel fängt von ihr ab, denn der Umbau der Stahlwirtschaft im Saarland fußt in großem Maße auf Wasserstoff und vor allem auf sogenanntem grünen Wasserstoff, also noch möglichst klimafreundlich produziert. Viel ist davon noch nicht zu sehen und seit der Vorstellung vor 3 Jahren hat sich in der Wasserstoffwirtschaft auch einiges getan. Sagt zumindest der saarländische Wirtschaftsminister Barke in der Landespressekonferenz. Und dann hat er auch dann gleich einen Fahrplan für eine aktualisierte Wasserstoffstrategie angekündigt. Wie die aussieht, erzählt Ihnen SR-Landespolitikreporter Marco Karp.
Ab März nächsten Jahres solle dann ein Gesamtentwurf stehen. Dazu beginnen ab heute die Gespräche von rund 130 Unternehmensvertretern. Sie werden ab Oktober in insgesamt 4 Handlungsfeldern Entwürfe zusammenstellen, etwa zur Bereitstellung des Wasserstoffes oder zur Infrastruktur. Dabei stehen laut Wirtschaftsminister Barke 2 Fragen im Mittelpunkt. Was können die Unternehmen selbst tun und welche Rahmenbedingungen kann die Landesregierung entwickeln? Bereits 2027 soll ein regionales Wasserstoffnetz zur Versorgung der saarländischen Stahlindustrie zur Verfügung stehen, die zu diesem Zeitpunkt mit der Produktion von umweltfreundlichem grünem Stahl beginnen will.
Seit dem Nachmittag sitzen in Berlin Mitglieder der Bundesregierung, Vertreter der Bundesländer und Vertreter der Union, der größten Opposition im Bundestag, zusammen. Sie beraten über Migrations- und Sicherheitsfragen. Die Grundlage dieser Beratungen, das Maßnahmenpapier der Regierung zu Migration und Sicherheit aus der vergangenen Woche. Unser Korrespondent in Berlin, Uli Haug, verfolgt das Treffen für uns und mit ihm bin ich jetzt live verbunden. Hallo Uli.
Hallo.
Uli, das Treffen ist als vertraulich eingestuft. Trotzdem gab es ja vorher schon Statements, was so die Erwartungshaltungen der einzelnen Länder betrifft. Wie fielen die denn aus?
Na, zum einen hat sich beispielsweise der niedersächsische Ministerpräsident Weil getroffen. Der hat sich eben erhofft, dass es konstruktive Gespräche werden und dass man eben auch mal diskutiert, was rechtlich überhaupt möglich ist und was nicht. Da sind insbesondere bei der Frage der Zurückweisungen an der deutschen Grenze doch große Unterschiede. Offensichtlich ist das Gespräch konstruktiv. Es war mal auf 2 Stunden angesetzt, also sollte bis 17 Uhr gehen. Jetzt heißt es, dass man möglicherweise nach 18 Uhr fertig werden könnte.
Auch die Union, speziell CDU-Chef Friedrich Merz, die hatten sehr konkrete Forderungen aufgestellt und ja immer wieder bemängelt, dass die bisherigen Maßnahmen alle nicht reichen. Ist denn davon auszugehen, dass die Ampel bereit ist, mit der Union und den Union geführten Ländern einen Kompromiss einzugehen?
Also der entscheidende Knackpunkt ist offensichtlich diese Unionsforderung an den deutschen Außengrenzen, Menschen, die bereits in anderen EU-Staaten einen Asylantrag gestellt haben, zurückzuweisen. Das ist zumindest das, was wir aus den Gesprächen hören. Und zuvor, also bevor sie reingegangen sind, hat sich der hessische Innenminister von der CDU, Roman Poseck, auch noch mal geäußert. Er hat eben gesagt, dass die Vorschläge, die die Ampel bislang gemacht haben, die würden nicht früh genug ansetzen, sondern die würden eben erst dann wirken, wenn die Menschen schon in Deutschland sind.
Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht, dass die Ampelvorschläge zu spät ansetzen. Sie haben vor allen Dingen Maßnahmen im Blick, wenn die Menschen bereits bei uns sind. Das ist aber zu spät. Entscheidend ist, dass wir den Zuzug der Flüchtlinge reduzieren und das ganz erheblich.
Und dieses Thema Zurückweisung, da konnte man sich oder wird man sich heute offensichtlich nicht äußern und deswegen soll es auch einen zweiten Sitzungstermin geben.
Jetzt hat man es vorhin schon so ein bisschen rausgehört, was an euch dringt. So ähnlich hast du es formuliert. Es war ja Vertraulichkeit vereinbart worden. Es ist also doch schon ein bisschen was rausgesickert aus der Runde.
Das ist das, was rausgesickert ist. Und ursprünglich hieß es ja auch mal, dass sich die Bundesregierung nicht äußern wird nach dieser Runde. Jetzt heißt es mittlerweile, dass sich die Innenministerin äußern will. Insofern, ich glaube, der Druck ist zu groß, das Ganze sozusagen hinter verschlossenen Türen zu verhandeln und dann auch gar nicht auf Detailfragen einzugehen und das möglicherweise dann auch über längere Zeit. Insofern wird es heute Statements geben nach dieser Sitzung und dann können wir vielleicht auch morgen noch mal genauer darauf eingehen.
Und die zweite Runde ist ja dann entsprechend schon angekündigt. Informationen genau. Und Einschätzungen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug zum Migrations- und Sicherheitstreffen zwischen Bund, Ländern und der Union heute in Berlin. Vielen Dank. Und Olympia ist zwar vorbei, aber in Paris ist man sportlich immer noch aktiv. Die Paralympics laufen. Und zum Ende der Sendung schauen wir drauf, was da heute wichtig war. Moritz Kühn bringt sie auf den aktuellen Stand.
Natascha Hiltrop strahlte, ballte einmal kurz die Faust und bekam eine dicke Umarmung von ihrem Trainer. Gold im Dreistellungskampf im Schießen. Die insgesamt dritte Goldmedaille für das deutsche Team bei diesen Spielen in Paris. Auf Medaillenkurs sind auch die deutschen Rollstuhlbasketballer. Sie stehen nach dem 57-49 Erfolg gegen Spanien im Halbfinale. Schon zur Halbzeit lag das Team um Kapitän Thomas Böhme mit 7 Punkten vorne.
Ja, wir haben gesagt, wir wollen im Moment bleiben, wir wollen von Possession zu Possession denken. Und klar, es wurde dann phasenweise ein bisschen hektisch gerade hinten raus. Ja, wir haben aber immer weiter hart verteidigt und das war, glaube ich, schon am Ende der Schlüssel.
Damit ist die Revanche geglückt. Vor 3 Jahren in Tokio verloren Böhme und Co. noch das Viertelfinale gegen die Spanier. Am Donnerstag spielen die deutschen Rollstuhlbasketballer nun im Halbfinale entweder gegen Großbritannien oder Australien. Im Halbfinale der Einzelwettbewerbe stehen die beiden Tischtennisasse Thomas Schmidberger und Juliane Wolf. Da es in dieser Sportart keine Spiele um Platz 3 gibt, haben sie die Bronzemedaille schon sicher.
Und damit fehlt uns nur noch der Blick aufs Wetter. Heute Abend und in der Nacht ist es über dem Saarland locker bewölkt und es bleibt trocken. Erst zum Morgen hin werden dann die Wolken dichter und es kann punktuell heftige Regenschauer und Gewitter geben. Mit Tiefstwerten von 18 bis 15 Grad wird es dann aber immerhin nicht ganz so schwül. Morgen bleibt es dann anfangs noch leicht regnerisch, über den Nachmittag wird es dann aber wieder sonnig und trocken bei bis zu 24 Grad. Der Donnerstag, der bietet mehr Wolken als Sonne. Im Verlauf kommen dann nochmal Schauer oder Gewitter dazu. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 25 Grad. Und auch der Freitag bleibt genauso unbeständig. Hier und da etwas Sonne, aber auch immer wieder Schauer und einzelne Gewitter bei maximal 26 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Im Studio verabschiedet sich fürs ganze Team und sagt Danke fürs Zuhören Florian Mayer. Fritzi Brandt steht im Studio gegenüber schon bereit und übernimmt gleich mit der SR2-Abendmusik. Dabei ganz viel Vergnügen, machen Sie es gut. Tschüss.